Deutschlandfunk Interview.
Die Tötung des iranischen Generals Soleimani, das war wohl allen Beteiligten von Anfang an klar, würde die Spannungen zwischen dem Iran und den USA massiv verschärfen. Trotzdem ist US-Präsident Donald Trump dieses Risiko bekanntlich eingegangen. Mit der Begründung, Soleimani habe Terroranschläge auf US-Botschaften geplant. Beweise dafür? Fehlanzeige. Ja, und jetzt hat ausgerechnet Verteidigungsminister Mark Esper dem obersten US-Befehlshaber faktisch widersprochen. Am Telefon ist jetzt der Völkerrechtler Robin Geis von der Universität Glasgow. Herr Geis, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Geis, auch bei dem Konflikt jetzt zwischen dem Iran und den USA hat man ja schon den Eindruck, Recht und Wahrheit bleiben im Krieg immer zuerst auf der Strecke. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, die teile ich durchaus. Es wirkt ja schon doch sehr konstruiert und die Gründe vor- und nachgeschoben, jedenfalls was wir jetzt mit Bezug auf die Attacke auf Soleimani gehört haben bislang. Sie haben es gerade in dem Beitrag ja schon gesagt. Esper hat jetzt quasi Präsident Trump widersprochen, in Ansätzen jedenfalls. Es gibt noch andere Gründe, die ins Feld geführt werden. Welches am Ende dann war, weiß man nie so genau, wird ja auch offen gelassen. Ich glaube, unterm Strich ist eben das Problem, dass man deutlich erkennt, schon an der Art der Kommunikation, dass das Völkerrecht bei diesen der Planung der Operation also allenfalls die zweite Geige gespielt haben dürfte.
Lassen Sie uns mal auf die einzelnen Punkte durchgehen. Die USA hatten ja immer behauptet, Soleimani habe Terrorattacken gegen die USA geplant, gegen US-Botschaften als Rechtfertigung auch für die Tötung durch eine US-Drohne. Hat diese Begründung oder hätte diese Begründung, wenn sie denn gestimmt hätte, überhaupt ausgereicht?
Also das wäre so eine Art präventive Selbstverteidigung. Das Konzept ist sehr umstritten. Die USA haben das sehr vorangetrieben, gerade im Kampf gegen den internationalen Terrorismus in Verbindung mit Drohnenangriffen, auch eben gegen Terroristen von Al-Qaida, Islamic State und so weiter. Hier ist ja jetzt das Problem, dass das quasi zurückgenommen worden ist durch Esper. Also auf die Grundlage können wir uns nur schwerlich stützen, denn Esper hat ja meines Erachtens, wenn ich es richtig sehe, gesagt, dass er jetzt keine Beweise jedenfalls hat, dass solche Angriffe geplant waren. Und wenn das so ist, dann kann man eigentlich die präventive Selbstverteidigung, die ohnehin umstritten ist, nicht ins Feld führen. Und ich würde noch anführen, so als aufs völkerrechtliche Betrachtung, was für mich auch neu ist, diese präventive Selbstverteidigung hat man bislang immer im Verhältnis zu nichtstaatlichen Akteuren ins Feld geführt. Und die USA haben in ihren Stellungnahmen immer auch Wert darauf gelegt, dass das auf Al-Qaida gemünzt war und quasi keine Allgemeingültigkeit hat. Und dass man es jetzt gegen einen hochrangigen General eines Staates ins Feld führen würde, ist schon auch ein Novum, das bedenklich ist, weil es nochmal zu einer Ausweitung des Selbstverteidigungsrechts führt.
Sie sagen, es ist ein Novum im Selbstverteidigungsrecht, sozusagen auch ein schlechtes Vorbild dann für andere, dass man sagen kann, wenn die USA das machen, dann machen wir das auch.
Ja, ganz genau. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, das Hauptproblem. Also wenn wir uns über die Konsequenzen für das Völkerrecht unterhalten möchten, dann ist es nicht nur jetzt dieser eine Vorfall, sondern es ist eine immer länger werdende Kette von Vorfällen, in denen in den letzten 20 Jahren zumindest das Völkerrecht also sehr gebrochen worden ist, zum Teil auch eklatant missachtet wurde. Denken Sie an den Irakkrieg, die Annexion der Krim, beides klar völkerrechtswidrig, aber auch der NATO-Einsatz im Kosovo, der NATO-Einsatz in Libyen, wo man zwar ein UN-Mandat hatte, aber das ja sehr großzügig interpretiert hat, sehr zum Missfallen Russlands, weshalb Russland jetzt nicht zu bewegen ist, zu einer Syrien-Resolution zuzustimmen. Also all das addiert sich und die Liste ist noch deutlich länger. Die Aufzählung war jetzt kurz. Die Türkei hat unlängst in Nordsyrien interveniert gegen die Kurden letztes Jahr im Herbst. Das stand auf keiner völkerrechtlichen Grundlage. Die haben das Selbstverteidigungsrecht angeführt, aber es waren gar keine Beweise ersichtlich für irgendwelche Angriffe, die immer Voraussetzung für die Selbstverteidigung wären. Und ja, so kann man durchaus sagen, also die USA gerade als Führungsmacht natürlich geben hier seit Jahren schon nicht das beste Beispiel ab und das eskaliert immer weiter. Und man muss sich nur mal vorstellen, was jetzt mit einem immer robuster auftretenden China, Russland, wenn die gleiche Argumente in Zukunft ins Feld führen werden und das ähnlich weit deuten, das Selbstverteidigungsrecht, dann ist von unserem Gewaltverbot, das ja eigentlich der Grundpfeiler der UN-Charta ist, nicht mehr viel übrig.
Herr Geister, stellt sich automatisch die Frage, was bringt denn dann internationales Recht, das Völkerrecht, wenn Sie, wie Sie haben gerade viele Beispiele aufgeführt, es in den letzten 20 Jahren so gedehnt, ja so verletzt worden ist durch wichtige internationale Player, die USA eben oder auch Russland?
Ich glaube, dass es nicht nur eine Krise des Völkerrechts ist. Wir sehen ja jetzt seit einiger Zeit schon eine Krise des ganzen internationalen multilateralen Systems. Ich bin dennoch fest überzeugt, dass letztlich es alternativlos ist, dieses System, und auch das Völkerrecht alternativlos bleibt und dass es irgendwann auch wieder aufwärts gehen wird mit der Beachtung des Völkerrechts. Die Frage ist nur, ob wir schon in der Talsohle sind und die auch schon durchschritten haben, und dafür spricht wenig im Moment, oder ob wir jetzt noch mit weiteren Jahren rechnen müssen, wo das Völkerrecht doch immer mehr an den Rand gedrängt wird.
Aber die Frage ist ja schon, Herr Geis, was sollte dazu führen, dass jetzt die internationale Staatengemeinschaft das internationale Recht, das Völkerrecht doch wieder mehr beachtet?
Die Einsicht, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit anders gar nicht zu meistern sind, und auch die Einsicht, dass, obwohl sich gerade alles im Umbruch zu befinden scheint, das ganze globale System, die Machtverhältnisse werden neu austariert, und jetzt riskieren Staaten vieles, verschiedene Staaten pushen die Limits, die Grenzen sehr. Aber ich glaube doch auch die Einsicht, dass das Eskalationspotenzial, das darin steckt, in Verbindung mit den großen Herausforderungen, Migration, Klimakrise, neue Technologien, dass das alles nur gemeinsam zu meistern sein wird. Ich sehe diese Einsicht aktuell nicht. Also ich bin auch nicht zu optimistisch, dass das in den nächsten Jahren wir schon eine Umkehr sehen werden. Aber ich glaube, letztlich bleibt dieses Modell doch alternativlos.
Weil daran knüpft sich meine nächste Frage an. Wir haben ja Präsidentschaftswahlen in den USA in diesem Jahr. Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass Donald Trump wiedergewählt wird, der ja nun bekanntermaßen nicht ein Verfechter des internationalen Rechts ist. Das heißt, da müsste sich die internationale Gemeinschaft ja mindestens noch auf eine Durststrecke von 4 Jahren einstellen.
Ja, also das ja, und eben auch über Alternativen nachdenken. Es gibt ja auch gute Ansätze und Gedanken, jedenfalls auf dem Papier vielleicht bislang nur. Denken Sie daran, dass Deutschland und Frankreich im Herbst letzten Jahres die Allianz der Multilateralisten ausgerufen haben. Das ist eine wundervolle Idee und auch ein gutes Konzept, aber ohne echte Erfolge kann so ein Konzept natürlich nicht tragen.
Also, und die Frage ist ja auch noch, Herr Geis, wenn eben zum Beispiel die USA da nicht mitmachen oder China zum Beispiel, was bleibt denn von dieser Idee wirklich übrig?
Ja, im Moment recht wenig. Das will ich ja gerade sagen, das ist ja meine These. Das ist eine tolle Idee auf dem Papier, aber wenn wir nicht eine große Anstrengung unternehmen, hier in Europa, insbesondere in Deutschland, dann verpufft die Idee natürlich. China treibt seine Machtinteressen unter anderem mit der Seidenstraße voran. Da ist ein großes Wohlstandsversprechen, geht damit einher für Staaten, die da mitmachen. Da kann so eine wohlklingende Allianz der Multilateralisten natürlich nicht gegen an. Und insofern, glaube ich, braucht es noch deutlich mehr Engagement, deutlich mehr Ressourcen. Auch die Einsicht überhaupt, dass man sich da noch deutlich aktiver werden muss. Die Einsicht verbreitet sich zunehmend, aber ich glaube, sie ist noch nicht überall in der deutschen Politik, europäischen Politik angekommen, dass wir da deutlich aktiver werden müssen. Ansonsten werden wir von der Gestaltungsmacht zu einer Macht, die gestaltet wird, das in Europa. Das erscheint mir die Zukunft.
Nicht so positive Aussichten. Das waren die Einschätzungen des Völkerrechtlers Robin Geis von der Universität Glasgow. Herr Geis, danke für Ihre Zeit heute Mittag.
Ja, vielen Dank. Tschüss.